Vielen Dank. Ich habe gedacht, bevor ich starte, würde ich gerne, dass wir noch einmal gemeinsam beten. Die meisten von euch verfolgen die Nachrichten gerade, wissen, was einfach grundsätzlich gerade in dieser Welt los ist und was für eine Spannung gerade in der Ukraine ist. Und ich möchte gerne, dass wir gemeinsam beten um Frieden, dass Gott die Spannung auflöst, dass dort kein Krieg beginnt. Und ich würde es gerne so machen, dass wir gemeinsam aufstehen und ich würde einfach für die Situation und speziell auch für die Menschen dort vor Ort beten. Himmlischer Vater, wir bekommen immer wieder diesen Zuspruch von dir, dass du der Friede bist, der unser Herz einfach erfüllt und der uns Frieden schenkt. Und ich möchte Danke sagen, dass wir so viele Jahre in unserer Gesellschaft tatsächlich Frieden hier erleben können, dass dieses Land vor Krieg und kriegerischen Handlungen einfach bewahrt geblieben ist. Und Jesus, wir sehen jetzt voller Schrecken auch auf die Situation in der Ukraine, wie die Menschen dort in tiefer Angst vor Schrecken stehen, vor dem, was dort droht an kriegerischen Tätigkeiten. Und Jesus, ich bete, dass du in diese ganze Region und zu den Menschen persönlich deinen Frieden bringst. Wir beten, dass du gerade die Mächtigen und die verfeindeten Regierungen, die sich gegenseitig beschuldigen und versuchen, irgendwelche Gründe auch zu konstruieren an der Stelle, dass der Krieg notwendig ist, dass du dort mit deiner Wahrheit und deiner Liebe reinkommst. Wir beten, dass dein Segen kommt und du dort diesen Krieg abwendest. Wir beten ganz besonders für alle Menschen, die jetzt in dieser Situation auch so sehr schon darunter leiden und in ihrer Angst oder auch in wirtschaftlichen Problemen sind, dass du ihnen begegnest und sie versorgst. Und ich bete für uns, dass wir nicht vergessen, für diese Menschen dort zu beten und immer wieder sie vor dich zu bringen, weil wir glauben, dass du derjenige bist, der dort eingreifen kann. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Vielen Dank euch. Wir haben in der letzten Woche zu Hause einen Kinoabend veranstaltet. Das machen wir immer wieder mal. Ist nicht ganz einfach mit der Altersspanne der Kinder. Also man muss sich dann entscheiden, was für einen Film guckt man. Letztlich findet man immer wieder doch irgendeinen Klassiker, auf den man sich einigen kann. Und so haben wir in der letzten Woche Findet Nemo geschaut. Ist schon einige Jahre her. Aber ich finde, es ist ein super Film. Macht wirklich, wirklich Spaß zu gucken. Ein Clownfisch-Papa sucht so mit voller Hingabe und ohne Rücksicht auf alle möglichen Gefahren, trotz seiner sonst so ängstlichen Art, heldenmutig seinen verschwundenen Sohn. Und witzigerweise begleitet ihn während dieser Zeit eine super lustige Fischdame, die aber komplett vergesslich ist, die kein Kurzzeitgedächtnis hat, sich immer wieder da ist. Und zusammen bestehen sie dann tatsächlich jeden Angriff, wie sollte es anders sein, jede Gefahr, überall kommen sie durch. Und bis sie dann letztlich vereint mit dem kleinen Jungen zu Hause ankommen. Das ist eine schöne Geschichte, gute Spannung, so ein Mix zwischen Spannung und Witz. Aber während dieses Films hatte ich eine Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist, da sind Tiere, die sprechen können. Vielleicht denkst du, na und? Das ist ja gar nichts Besonderes. Aber spannend ist doch eigentlich, das geht doch gar nicht. Tiere können doch eigentlich gar nicht sprechen. Es gibt keine sprechenden Tiere. Und wir gucken uns so einen Film an und das ist so völlig normal, dass die Tiere sich die ganze Zeit unterhalten können und Witze machen und halt ganz normal. Als wäre das Realität. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, ich habe euch so ein kleines Bild hier mitgebracht von der Netflix-Startseite unserer Kinder. Ja, also ihr könnt ein bisschen, wenn ihr in den Algorithmus reinschaut, dann seht ihr, was unsere Kinder gerne schauen. Spannend ist, dass generell sprechende Tiere in Kinderserien völlig normal sind. Ja? Kein einziger Film, den ich so auf den ersten Blick noch gerade auf dieser Startseite sehen kann, kein einziger Film, der hat... gibt es, der nicht irgendetwas mit Übernatürlichem zu tun hat. Meistens sind sprechende Tiere oder Fabelwesen, Einhörner sind gerade komplett hoch im Kurs, ja, die so Abenteuer erleben. Häufig hat es was mit Zauberei zu tun, aber in jedem Fall ist klar, in jeder Serie ist klar, etwas Übernatürliches, was quasi nicht so für uns in unserer normalen Realität sichtbar ist, spielt immer irgendeine Rolle. Und Kinder stellen das überhaupt nicht in Frage. Für die ist das völlig normal, ja? Aber letztlich legen die meisten Menschen als Erwachsene dann diesen Glauben ab an das Übernatürliche. Und das spielt dann letztlich hinterher keine Rolle mehr. Es gibt, in Umfragen wird es deutlich, Menschen in Deutschland tun sich ein bisschen schwer daran, an einen Gott zu glauben. Ja? Im Westen ist es noch ein kleines bisschen mehr, im Osten ein kleines bisschen weniger. Vielleicht kannst du einmal die nächste Folie zeigen, Felix. Dass an der Stelle irgendwie deutlich ist, ganz, ganz viele Leute glauben gar nicht mehr an einen Gott. Und letztlich, wenn wir noch ein bisschen übernatürlicher werden und dann sagen, wer glaubt eigentlich an Geister, dann sehen wir, es ist noch krasser, vielleicht nochmal die nächste Folie, dass 79, fast 80% sagen, nein, sowas wie Geister, so eine übernatürliche Welt, das gibt es garantiert nicht. Und woran wir glauben tatsächlich, oder viele, die meisten Menschen glauben, ist, dass wir, und in den letzten 2 Jahren ist ja ganz, ganz deutlich, dass wir der Wissenschaft glauben sollen. Ich persönlich bin sehr dankbar, in einem Land zu leben, das viel in Bildung und Wissenschaft investiert, aber gleichzeitig ist mir bewusst, dass Wissenschaft per Definition quasi die ganzen Naturwissenschaften eigentlich Übernatürliches in ihren Grundsätzen ausschließen. Das heißt, wir leben in so einer Spannung, wo für Kinder das völlig normal ist und für Erwachsene und in der Welt, in der wir leben, Übernatürliches eigentlich ausgeschlossen ist. Und so leben wir in dieser Spannung, dass wir, je älter wir werden, eigentlich etwas ablegen von dem, was wir als Kinder es noch völlig normal gemacht haben. Und letztlich gilt es auch für unsere Religion. Ja? Religion ist so eine Privatsache und wird vielleicht sogar belächelt, weil man sich auf etwas beruft, was man nicht sehen kann. Das aber trotzdem einen realen Einfluss, eine echte Kraft in unserem Leben hat. Und wenn ich jetzt hier die Umfrage machen würde, glaubt ihr an etwas Übernatürliches, glaubt ihr, dann ist mir natürlich bewusst, die Umfrage geht hier anders aus. Ja? Sonst säßen wir nicht hier. Wir sind auf der Suche oder wir sitzen hier, weil wir das Übernatürliche schon kennengelernt haben oder wenigstens auf der Suche sind. Wir glauben an einen Gott und besingen ihn in den Liedern, den wir zwar nicht sehen, aber der sich uns zuwendet, mit dem wir sprechen können, der uns antwortet, der uns begegnet, der uns tröstet, der uns heilt. Wenn ihr in der letzten Woche hier wart, dann hat Silke das so persönlich und authentisch erzählt, wie Gott ihr persönlich begegnet und wie sie glaubt, dass Gott allen Menschen begegnet. Und ich möchte heute über einen Text sprechen, der eben gerade so eine Reaktion ist auf das, was in der Bibel eine häufige Thematik ist, nämlich, dass es eine übernatürliche Welt gibt. Dass eine Welt, die wir nicht sehen, existiert. Und in dieser übernatürlichen Welt existiert mit Gott nicht nur das Gute, sondern es wird von einem realen Kampf berichtet, in dem das Böse mit dem Guten oder die Dunkelheit mit dem Licht kämpft und wir als Menschen mittendrin stehen in diesem Kampf. Und die Frage ist, welche Auswirkungen hat denn diese unsichtbare Realität auf uns und unser Leben? Wie können wir ihr begegnen? Und ich möchte mit euch in einen Bibeltext heute reinschauen, der auf diese Frage ja ganz konkret eingeht. Paulus hat ihn an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Eine Gemeinde, die zu dieser Zeit an einem Ort lebte, wo das Übernatürliche völlig normal war. Im Stadtbild, in den verschiedenen Tempeln und Religionen war Zauberei und Übernatürliches völlig normal. Ein Leben ohne das wäre für die Menschen dort im Gegensatz zu uns gar nicht denkbar gewesen. Und so war ihnen klar, sie brauchen als eine Orientierung. Wenn es so ist, dass Licht gegen die Finsternis kämpft, dass das Böse und das Gute sich in einer unsichtbaren Welt bekriegen, dann brauchen wir doch als Christen eine Orientierung, wie wir uns verhalten sollen. Und so schließt Paulus seinen Brief an die Epheser mit folgenden Worten. In Epheser 6, Vers 10. Ich lese den Text so immer Stückchen für Stückchen. Da sagt er noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Paulus sagt hier also etwas, er sagt, es gibt, ja, ihr sollt zuallererst sollt ihr stark werden. Gott sagt, Paulus sagt hier, ihr sollt ermutigt werden, stark zu sein. Und woher kommt unsere Stärke? Woher kommt es, dass wir den Tag durchhalten? Wo bekommst du diese Kraft her? Und ich finde es so spannend, diesen Eindruck, den Sandra eben gerade weitergesagt hat, dass es Zeiten gibt, in denen wir Sturm erleben, innerlich, äußerlich. Und Jesus sagt, ja komm an, hier, ich will dir helfen. Und genau das ist, was Paulus hier sagt. Er sagt, unsere Stärke kommt aus dem Herrn. Es geht nicht darum, dass wir so super durchhalten und uns hinstellen, weil das manchmal gar nicht mehr funktioniert, sondern Paulus sagt, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Und das sagt er immer wieder an die Philipper im 4. Kapitel in diesem Brief, schreibt er, ich kann alles tun durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Er sagt, dort, wo ich mit Gott verbunden bin, hat es Auswirkungen auf dieses Leben. Im Alten Testament, beim Propheten Nehemia 8, Vers 10 steht, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Letztlich geht es darum, dass Gott sagt, ich will, dass du stark bist. Und diese Stärke bekommen wir durch die Beziehung und die Freude an der Beziehung mit ihm. Wir wissen also, was Paulus uns sagt, egal was passiert, Gott will uns Stärke schenken. Und diese Stärke hat nämlich eine besondere Kraft. Es ist die Stärke des Schöpfers. Es ist die Stärke dessen, der alles geschaffen hat in dieser Welt. Und jetzt ist die Frage, wie soll das geschehen? Wie kommen wir in diese Stärke hinein, um in diesem Kampf zu bestehen? Und Paulus macht quasi ein Bild auf. Er stellt ein Bild einer Waffenrüstung eines Soldaten vor ihnen. Er malt es vor ihnen auf. Er sagt, ihr sollt diese Waffenrüstung Gottes anlegen. Wofür trägt ein Soldat generell eine Rüstung? Oder ja, müssen Soldaten sich für den Kampf vorbereiten? Auf der einen Seite ist ganz offensichtlich, sie soll ihn schützen. Eine Rüstung schützt einen Soldaten, nämlich dass egal welche Angriffe kommen, er nicht sofort einfach schutzlos dem ausgeliefert ist, sondern quasi so die wichtigsten Körperteile geschützt werden. Der zweite Grund für eine Rüstung ist, dass eine Rüstung einen Vorteil gegenüber dem Gegner geben soll. Wenn ich geschützt bin und der andere nicht und wir treffen aufeinander, dann habe ich einen Vorteil. Letztlich ist der dritte Grund für eine Rüstung, dass man sich gegenseitig erkennen kann. In welchem Team bin ich denn eigentlich? Zu wem gehöre ich? Und ich finde, das wird hinterher, komme ich nochmal darauf zurück, wie wichtig das ist, dass diese Rüstung und das, was wir gemeinsam auch als Gemeinschaft erleben, wie wichtig das ist, dass wir das zusammen erleben. Das heißt, Paulus sagt, in diesem Kampf, in dem Gott euch Stärke geben will, bekommt ihr ein Tool mit und das ist eine Waffenrüstung. Und diese Waffenrüstung ist wichtig, weil der Feind, der Satan, der Teufel hinterhältig angreift. Ich finde das ganz spannend, weil das sind ja die fiesesten Angriffe, wenn wir so in unserem Leben oder an die Herausforderung unseres Lebens denken. Wenn du siehst, was kommt, wenn es gerade auf dich zukommt, ein Problem oder Streit oder ja einfach irgendeine Bedrohung, dann hast du die Möglichkeit, dich darauf vorzubereiten. Du spannst innerlich an, du bist da, aber wenn du hinterhältig angegriffen wirst, dann kann es sein, dass du es gar nicht sofort merkst und dass es dich völlig überraschend trifft, dass es dich komplett aus der Bahn wirft. Und Paulus sagt, achtet darauf, der Teufel will euch hinterhältig angreifen. Und ihr braucht quasi eine List Weisheit, die es zu durchschauen gibt. Und darüber hat Paulus im ersten Teil dieses ganzen Epheserbriefes schon geredet. Er sagt, Gott will dir Weisheit schenken, auf das zu achten, wie du angegriffen werden kannst. Dass du auch erkennen kannst, was ist überhaupt ein Angriff und was ist kein Angriff. Und das ist eigentlich die Frage, was ist Anfechtung überhaupt? Was sind diese Angriffe hier? Die Bibel macht deutlich, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Also eine unsichtbare Realität, die genauso real ist wie das, was wir hier vor Ort sehen. Und Paulus macht deutlich, dass wir nicht nur Zuschauer dieser Welt sind, sondern dass wir aktiv daran beteiligt sind. Und dann taucht dieses Wort Anfechtung oder Angriff auf. Ich lese mal weiter ab Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die die Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Für Paulus ist das hier völlig normal. Er sagt, es gibt diese Realität, es gibt diese böse Realität, die uns schaden will. Und dieser Welt sollen wir aktiv entgegentreten. Und das ist spannend, dass Paulus hier ganz klar macht, wo kommt das eigentlich her? Wer sind denn unsere Gegner? Und er sagt, wer nicht unsere Gegner sind, es sind keine Menschen. Wenn du an die größten Herausforderungen deines Lebens denkst, in den meisten Fällen haben unsere größten Kämpfe mit Menschen zu tun. Vielleicht Familienmitglieder, die dich verletzt haben, die dir hart zusetzen. Vielleicht sind es Vorgesetzte von deiner Arbeit, wo du sagst, die machen mir das Leben richtig krass schwer. Vielleicht sind es ehemalige Freunde, wo du sagst, ja, mit denen war ich mal befreundet, aber da ist sowas passiert, das tut mir so weh, ich kann mit den Menschen nichts mehr zu tun haben. Und eigentlich würden wir doch denken, diese Konflikte kommen von Menschen und haben ganz oft mit Beziehungen zu tun. Dagegen sollten wir uns doch rüsten. Aber jetzt geht uns vielleicht ein Licht auf. Wenn die Person, mit der wir Streit oder eine Auseinandersetzung haben, nicht der Ursprung, der primäre Ursprung unseres Konflikts ist, dann lohnt es sich auch nicht, gegen sie zu kämpfen. Paulus beschreibt hier die bösen Mächte der Finsternis als den Ursprung von Kampf und Streit. Und er gibt uns einen Hinweis, wie wir damit umgehen können. Eine ganz kurze Zwischenbemerkung. Wenn Paulus hier über Angriffe schreibt, dann ist ihm klar, dass er nicht jede Schwierigkeit unseres Lebens damit meint. Weil er im Epheserbrief vorher viele gute Tipps für das Leben gegeben hat. Er hat zu einem heiligen Leben aufgerufen, ein Leben im Licht. Und damit ist klar, wenn wir uns anders entscheiden, also uns nicht zu Gott orientieren und sagen, ach Mensch, das spielt ja alles keine Rolle, schlechte Entscheidungen in unserem Leben treffen, dann führen die auch zu Schwierigkeiten. Zum Beispiel, ganz simples Beispiel, ja, wenn du immer wieder lügst, nicht die Wahrheit sagst, dann werden Menschen dir irgendwann nicht vertrauen, dann wird es schwierig mit Beziehung. Ja? Ist einfach so. Du fühlst dich dann isoliert, alleine. Aber das ist keine Anfechtung, sondern das ist einfach die Konsequenz, die blöde Konsequenz deines Handelns. Und daher macht Paulus Ermutigung besonders Sinn, dass wir uns immer wieder auf Gott ausrichten und uns innerlich checken, sind wir hier auf dem richtigen Weg oder ist bei uns, bevor wir irgendwas eine Anfechtung nennen oder ein Problem nennen, müssen wir erstmal unser Herz anschauen und sagen, bin ich auf dem richtigen Weg? Gibt es Freunde, die in dein Leben hineinsprechen, die dir sagen, was da ist, achte doch mal drauf, frag doch mal, vielleicht musst du umkehren. Wir müssen korrekturbereit sein. Und da kommt Paulus zum Kern. Er sagt, wie kann ich mit Anfechtung umgehen? Er sagt, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes, Vers 13, und wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können, noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Also nochmal ganz kurze Erinnerung, wofür braucht ein Soldat eine Rüstung? Auf der einen Seite zum Schutz, es ist ein Vorteil seinem Gegner gegenüber und man kann ihn erkennen, es ist so eine Uniform. Man weiß, mit wem man zusammen in einem Team ist. Und Paulus wiederholt diesen Eingangssatz nochmal, damit ganz klar ist, worum es geht. Bedient euch, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Ihr sollt feststehen. Und dann sagt er quasi, was das bedeutet. Vers 14 sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Also, er benutzt dieses Bild zu sagen, du brauchst einen Panzer oder einen Gürtel. Ja? Jetzt ist die Frage, es ist ja offensichtlich, dass hier ein Bild gemeint ist. Dass es hier nicht darum geht, quasi tatsächlich einen Brustpanzer anzuziehen und einen Gürtel umzuschneiden. Und das wird deutlich, wenn wir uns diese Worte Wahrheit, Gürtel der Wahrheit und Brustpanzer der Gerechtigkeit anschauen. Wahrheit und Gerechtigkeit sind nämlich, werden im Neuen Testament immer wieder als eine Person beschrieben. Und diese Person ist Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus ist die Gerechtigkeit Gottes. Paulus spielt hier also darauf an und sagte, wisst ihr, was das Allerwichtigste und Zentralste ist, was euch schützt? Ist diese Nachfolge von Jesus Christus. Werdet ihm immer ähnlicher. An einer anderen Stelle sagt er, zieht Christus an. Was bedeutet das? Wir beschäftigen uns mit Jesus, wir achten auf Jesus und wir laufen ihm hinterher. Wir wollen so sein, wie er ist. Wir wollen Menschen so lieben, wie er Menschen liebt. Wir wollen auf Gott achten, eine Beziehung mit ihm zu haben, so wie er uns das vorgelebt hat. Also sagt Paulus hier an dieser Stelle, zieht an die Gerechtigkeit, gürtet euch mit der Wahrheit. Er sagt nichts anderes damit, als auf Jesus zu achten, ihm nachzufolgen. Das schützt ganz zentral unser Leben. Und es ist spannend, dass der Brustpanzer und auch letztlich der Gürtel, was er zusammenhält, dass es das Bild ist für den Schutz unserer zentralsten Organe. In unserem Oberkörper sind die sensibelsten Organe unseres Körpers beheimatet. Und so können wir aus diesem Bild herausgehen und sagen, Wahrheit und Gerechtigkeit sind der Schutz für unser Leben. Was heißt das ganz konkret? Du hast eine Berufung für ein Leben als Nachfolger von Jesus. Damit du in diesem Kampf dieses Lebens durchhalten kannst auch, ist es wichtig, dass du Jesus nachfolgst. Und wenn wir unseren Fokus auf ein Leben mit Jesus legen, Silke hat das ja gesagt, wie Jesus Menschen begegnet ist, dann ist das zentral für uns, wie wir auch in Konflikten mit Menschen umgehen müssen. Jesus war sehr klar, sehr wahrhaftig. Er hat Leute konfrontiert, er ist nicht aus jedem Konflikt weggerannt. Aber er wusste auch, das, was er sagt, das hat ein Fundament. Und letztlich war dieses Fundament auch Liebe, Menschen ja mit Gott in Verbindung zu bekommen. Und er sagt dadurch, wenn ihr Jesus nachfolgt, steht ihr fest. Das Bild geht weiter, Vers 15. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkünden. Also wir sind hier in einem Bild, das im Kampf, im Krieg stattfindet. Und jetzt spricht Paulus darüber, an einer anderen Stelle sagt er, ihr sollt gestiefelt sein mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Wie passt das denn zusammen? Also entweder kämpft man noch oder man bemüht sich um Frieden. Paulus sagt hier an dieser Stelle, dass es im Kampf, egal wie wild es um uns herum geht, es um unsere Einstellung geht. Was wollen wir eigentlich? Unser Fokus soll eben nicht der Kampf sein, sondern unser Fokus soll, auch wenn wir in Konflikten und Schwierigkeiten sind, Frieden sein. Und zuallererst, der erste Friede, den wir schließen können in einem Konflikt, ist häufig nicht der Friede mit der Person, mit der wir im Konflikt stehen, sondern unser Friede mit Gott. Unabhängig von dem, wie stark dein Sturm um dich herum ist, kannst du Frieden mit Gott haben. Wie kannst du das erleben? Indem du anfängst, mit ihm zu sprechen. Und das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, wenn wir erkennen, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern dass wir Gott auf unserer Seite haben, dann können wir Menschen lieben. Und jetzt wird deutlich, warum Jesus sagt, liebt eure Feinde. Wir könnten, wenn wir gegen Menschen kämpfen müssten, dann könnten wir die Feinde nicht lieben. Aber weil es nicht um Menschen geht, sondern um diesen Konflikt in der unsichtbaren Welt, können wir unsere Feinde lieben. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren, Vers 16. Paulus beschreibt quasi das nächste Bild dieser Waffenrüstung. Und er sagt, es geht um ein Schild. Und die Leute haben dort vor Augen diese großen römischen Schutzschilder, die Soldaten mit sich trugen, die für sich selber einfach da waren, um Angriffen standzuhalten. Und er sagt hier, dieses Schild des Glaubens ist dafür da, um feurige Pfeile des Feindes auszulöschen. Nicht nur abwehren, sondern sie sollen auch hinterher niemandem mehr schaden. Das heißt, unser Glaube, dieses Festhalten an dem, was wir nicht sehen, dieses Vertrauen auf den wir nicht sehen, hat Macht in diesem Kampf. Er kann unschädlich machen, was auf uns zukommt. Und ich finde, das ist ein zentraler Punkt. Weil unser Glaube häufig etwas ist, was manchmal auch so ein bisschen flüchtig ist, gerade in Herausforderungen. Ich weiß es von vielen Menschen, ich weiß es von mir selber, dass wenn wir in herausfordernden, schwierigen Situationen sind, dann fällt es uns manchmal schwer, auf das zu vertrauen, was Gott gesagt hat. Es ist nicht immer leicht. Und es ist so spannend, dass dieser Schild etwas ist, mit dem mich auch andere Menschen beschützen können. Der Glaube von anderen Menschen, von Menschen aus deinem Umfeld, kann zum Schutz für dich gegen Angriffe sein. Ich glaube, das ist zentral für uns zu verstehen, als Community, als Gemeinde hier, zu sagen, wenn jemand als Einzelkämpfer irgendwo unterwegs ist, ist es unglaublich schwer. Wenn du Schwierigkeiten hast, Zweifel hast und niemand um dich herum, dann bist du in diesem Bild, diesen feurigen Pfeilen einfach ausgeliefert. Aber wenn wir eine Community haben, wenn wir füreinander dastehen, wenn dort jemand sagt, auch wenn du nicht glauben kannst, ich kann für diese Situation in deinem Leben glauben, ich kann für dich beten, ich kann dich ermutigen, dann ist das das Schild, was dich beschützt. Mein Glaube ist auch für andere Leute entscheidend. Dein Glaube ist für andere Leute in deinem Umfeld entscheidend. Und so geht Paulus weiter und sagt, setz den Helm der Rettung auf. Warum ist der Helm der Rettung so zentral? Ich meine, die meisten von uns wissen, es gibt eine Person, mit der du am meisten redest, den ganzen Tag lang. Das bist du selbst. Ja? Selbstgespräche sind nichts Wildes in den meisten Fällen, ja, weil wir häufig oder eigentlich immer grundsätzlich mit uns selber reden. Ja? Du sagst dir, was du zu tun hast, was du machen kannst, du protestierst Gedanken und Gespräche schon vorher. Das heißt, alles, was in deinem Kopf abgeht, ist unglaublich krass. Auch wenn du Konflikte und Schwierigkeiten hast, wenn du dich unverstanden fühlst, dann argumentierst du hier manchmal mit deinem vielleicht noch nicht Ex oder nicht dem Gegner oder der Person, die da ist, aber du legst dir alle deine Argumente zurecht. Vielleicht hier entsteht auch deine Wut, wenn du frustriert und wütend bist. Und Paulus sagt, setzt den Helm eurer Rettung auf. Dieser Kopf muss geschützt werden. Warum? Weil die Gedanken und Anklage, mit der wir uns selber anklagen oder andere anklagen, unser größter Feind ist. Was in unserem Kopf vorgeht, unsere Gedanken sollen unter dem Schutz Gottes stehen. Wie kannst du das tun? Wie kannst du diesen Helm ganz praktisch aufsetzen? Ich glaube, ein Schritt ist, dass du achtest darauf, was du denkst. Ja? Viele von unseren Gedanken gehen ratzfatz. Also ich nehme euch das auch gar nicht übel, wenn ihr jetzt andere Sachen denkt, während ich hier predige. Das ist ja völlig normal. Ja? Aber wir können darauf achten, was durch unseren Kopf durchgeht. Und wenn du es dir einfacher machen willst, darauf zu achten, was durch deinen Kopf geht, dann füll dich mit Gutem. Füll dich mit Gutem. Ja? Also woher wissen wir, was gut ist? Das sind Menschen, die Gutes sagen. Das sind Nachrichten, die Gutes sind. Vielleicht gehörst du zu den Leuten. Ich habe mir das vor einigen Jahren mal zur Angewohnheit gemacht, dass mir schwerfällt, Nachrichten im Radio zu hören. Warum? Weil mich das die ganze Zeit beschallt. Ich kann schwer nur auf Stopp drücken. Jetzt bin ich trotzdem auch nachrichtenmäßig interessiert. Ich lese gerne, ich will wissen, was los ist. Also habe ich gesagt, ich lese Zeitung. In der Zeitung kann ich entscheiden, wann Stopp ist und wann nicht. Ich kann zuklappen, es dudelt nicht einfach weiter. Aber ich kann mich mit Gutem füllen oder ich kann, wenn ich merke, hier wird es mir zu viel, und vielleicht merkt man das in den anderen Fällen ja gar nicht, kann ich sagen, Stopp. Ich fülle mich mit Gutem. Und letztlich, was kann uns helfen, unsere Gedanken an die richtige Stelle zu bringen? Zentral wieder ist unsere Beziehung zu Jesus. Lass ihn deine Gedanken kontrollieren. Frag ihn, was denkst du über mich? Womit willst du meine Gedanken füllen? Und als letztes Ding kommt Paulus zu der Anweisung, den Leuten zu sagen, nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Das Wort Gottes ist zentral für uns. Was ist das Wort Gottes? Häufig nennen wir die Bibel, ja, geben wir der Bibel diesen Titel Wort Gottes. Warum? Weil wir glauben, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht. Dass in diesen Geschichten, die wir lesen, ja einfach das Handeln Gottes für uns klar wird, damit wir wissen, was für einem Gott dienen wir überhaupt, an was für einen Gott glauben wir. Aber wir wissen auch, dass es darüber hinausgeht, dass Gott durch prophetische Eindrücke, durch Gedanken, durch Bilder zu uns spricht. Und warum ist das so zentral für uns, dass er spricht? Weil wenn Gott spricht, ist er lebendig. Er ist an dir interessiert. Du bist ihm wichtig. Und wir wissen, sein Wort hat Kraft. Wenn ihr ganz am Anfang schaut und euch an die Schöpfung erinnert, wie schafft Gott Himmel und Erde? Er spricht. Sein Wort hat Kraft. Und wenn Paulus hier sagt, nehmt das Wort Gottes euer Schwert, das der Geist euch gibt, dann bedeutet es, dass wir es kennen müssen, um es zu nutzen. Es gab mal so eine Zeit lang, ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch, dass sie schon länger als Christen dabei sind, so eine Bewegung, dass wir stille Zeit machen. Und das wäre, wenn wir sagen, wir machen stille Zeit, ist das ja so ganz wertneutral, aber viele Leute haben erlebt in ihrer Vergangenheit, dass man stille Zeit machen muss. Ja? Du musst es machen. Wenn du Christ bist, musst du stille Zeit machen. Und damit war gemeint, du musst dich jeden Tag hinsetzen, beten, Bibel lesen und am besten zum Tagesstart, damit der Tag gut ist. Ich möchte euch entlasten. Ich glaube nicht, dass wir Bibel lesen müssen. Glaube ich nicht. Ja? Ich glaube, dass wir das nicht machen müssen. Aber, was Paulus hier sagt, ist, wenn du in der Bibel liest und die Bibel kennst und der Bibel glaubst und dich mit der Bibel beschäftigst, dann wird es dir gut tun. Und auch wenn sich das vielleicht so ähnlich anhört, zu sagen, muss ich also doch in der Bibel lesen? Nein, du musst nicht in der Bibel lesen. Aber wenn du dir was Gutes tun willst, dann fang an, darin zu forschen. Und es gibt so viele Dinge in der Bibel, die wir noch nicht verstehen. So viele Dinge, hinter die wir ein Fragezeichen setzen und sagen, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Und ich möchte dich ermutigen, fang an, mit anderen Leuten darüber zu reden, damit du weißt, welche Kraft dieses Buch, dieses Wort Gottes für uns hat. Und letztlich weiß ich, dass es die Ermutigung in vielen, vielen schweren Zeiten für uns ist und uns Kraft geben kann. Und so schließt Paulus diesen ganzen Text, diesen Absatz, indem er sagt, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt wachsam und betet beständig für alle, die zu Jesus Christus gehören. Was ist also was sollen wir tun, nachdem wir uns ja mit dieser Identität, dem Wissen, wir gehören zu Jesus Christus, er ist unsere Wahrheit, er ist unsere Gerechtigkeit, wir sind bereit, für das Evangelium und Frieden einzutreten, wir achten auf unsere Gedanken, wir haben voller Glauben, schützen wir uns und andere und wir wissen, was Gott uns sagt und benutzen dieses Wort auch in unsere Situation. Er sagt, das Allerwichtigste ist, betet. Betet, sprecht mit Gott, hört auf ihn. Betet in jeder Situation. Und zwar nicht alleine, sondern mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wie können wir das tun? Ganz einfach, wir laden ihn ein. Wir sagen, Heiliger Geist, hier bin ich, benutze mich. Ich gebe mich dir hin. Ich möchte die Welt sehen, wie du sie siehst. Und dann bleiben wir wachsam und beten auch für andere, die zu Jesus Christus gehören. Es geht nicht nur um uns, sondern es geht um uns herum. Also, was ist das Wichtige heute? Uns muss bewusst sein, dass wir in einer Realität leben, die größer ist als das, was wir sehen. Und diese Realität ist die Realität einer unsichtbaren Welt, in der ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Bösem und Guten herrscht und wir stehen mittendrin. Und was Paulus hier als allererstes sagt, ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr braucht keine Angst zu haben, sondern ihr müsst verstehen, wir haben einen Gott, der uns alles geben möchte in diesem Leben, damit wir widerstehen können, damit wir feststehen können, standhalten können und mit ihm den Sieg erleben. Ich würde gerne zum Abschluss einfach beten. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, das ist genau meine Situation. Ich fühle mich in diesem Sturm, was Sandra vorhin gesagt hat. Ich spüre das. Und ich möchte für dich beten, dass du Jesus Christus erlebst. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns hilfst, dieses Leben besser zu verstehen. Und auch wenn es in unserer Gesellschaft, in die ja so aufgeklärt ist und viel an Wissen hat, gar nicht so normal ist, daran zu glauben, dass es etwas Übernatürliches gibt und vor allem nicht auch zu sagen, dass da ein Kampf herrscht, so wollen wir dir glauben und vertrauen. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir keine Angst haben brauchen, sondern dass du derjenige bist, der uns ausrüstet, der uns diese, ja, wie Paulus das beschreibt, diese Waffenrüstung gibt, die für jeden Einzelnen von uns da ist und wir gemeinsam den Schwierigkeiten entgegentreten können. Und so möchte ich jetzt besonders für die Leute bitten, die ja diesen Kampf augenblicklich, gerade in diesem Moment und in diesen Tagen einfach so doll spüren, dass du sie segnest und versorgst, dass sie spüren, wie ihr Glaube und der Glaube anderer einfach ihnen eine Pause gibt von diesen Angriffen, dass du durch den Glauben auch vor Verletzungen bewahrst und ihre Identität durch deine Wahrheit und Gerechtigkeit, durch deinen Frieden, durch deine guten Gedanken schützt. Ich bete dafür, dass wir auch in deinem Wort mehr Erkenntnis haben, dass wir in der Bibel und durch das, was du zu uns persönlich sprichst, Erkenntnis haben, wie wir Situationen und Konflikte verändern können. Und zuletzt bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir gerade in Konflikten mit Menschen diese Gedankenveränderung hinbekommen. Dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen diese Mächte, denen wir mit deiner Kraft und deinem Sieg entgegentreten können. In deinem Namen, Jesus. Amen.